Sobald du eine Influencerin bist, wirst du halt auch abgestempelt und unter Influencerin irgendwie kategorisiert. Und dann ist egal, was du für eine Ausbildung hast und oft auch egal, ob du noch andere Sachen machst, dann bist du diejenige, die im Internet Werbung macht. So. Und der Beruf als Influencerin oder Influencer ist halt immer negativ behaftet. Und deswegen wird das natürlich auch auf mich zurück so ein bisschen gespiegelt. Und so wird mit mir dann vielleicht auch oft umgegangen oder so geredet. Und deswegen nervt das natürlich irgendwann. Und auch ich war mal eine Zeit lang halt davon genervt, immer nur als Influencerin halt wahrgenommen zu werden.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Das ist Lehrjahre Nummer 18 mit Luisa Dellert. Luisa ist 31, sie ist Influencerin und Unternehmerin. Heute macht sie vor allen Dingen Instagram und dort Politik- und Nachhaltigkeitsthemen. Ihrem Kanal folgen fast 400.000 Followerinnen und Follower. Früher war sie Kauffrau für Bürokommunikation. Da hat sie eine Ausbildung gemacht, bevor sie 2013 als Fitnessbloggerin ihre Social-Media-Karriere gestartet hat. Luisa erzählt in dieser Folge, wie sie selbst auf ihren Job als Influencerin schaut, der von außen oft belächelt wird. Wir sprechen darüber, warum sie heute Leuten davon abraten würde, diesen Beruf zu ergreifen, also Influencer zu werden. Und sie erklärt auch, warum sie die hohen Summen, die im Influencer-Business gezahlt werden, für angemessen hält. Auch wenn sie heute mit ihren neuen Themen deutlich weniger verdient, als sie es früher als Fitnessbloggerin gemacht hat. Von ihr wollte ich wissen, wie gehst du mit Kritik um? Luisa Dellert findet ihr natürlich auf Instagram unter @luisadellert. Ihr findet dort auch diesen Podcast, Lehrjahre-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast auch da folgt und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Luisa Dellert und Lehrjahre Nummer 18. In meinem Podcast, also bei Lehrjahre, geht es ja um den Job und den Berufseinstieg. Und die Work-Life-Balance, die ist auch schon in der Einstiegsschnellfragerunde inzwischen angekommen. Wir starten also mit 5 ganz schnellen Fragen zur Arbeit und dann 5 Fragen zum Leben. Bitte eine Antwort immer ganz kurz, nur ein Satz oder ein Wort, okay?
Mhm.
Los geht's mit der Arbeit. Bist du Team immer top vorbereitet oder alles auf den letzten Drücker?
Team alles auf den letzten Drücker.
Wirst du im Job eher unterschätzt oder eher überschätzt?
Unterschätzt.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Podcast oder YouTube?
Podcast.
Grüne oder SPD?
Mittelding.
Jetzt zum Leben. Worüber hast du zuletzt so richtig laut gelacht?
Über meine Freundin.
Welcher Song läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
Kein Song, eine Playlist von Spotify.
Was ist dein Lieblings-Instagram-Account?
Ich habe keinen Lieblings-Instagram-Account.
Welches Buch oder welcher Film hat dich am meisten bewegt und warum?
Boah, voll schwierig. Finde ich voll schwierig. Also mich bewegt eigentlich in fast jedem Film und in jedem Buch etwas, weil ich immer über irgendwas nachdenke, nachdem ich was gelesen oder geguckt habe.
Welche 3 Sachen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
Meine Kuscheltierente, eine Sonnenbrille und irgendein Buch, wo ich reinschreiben kann.
Hallo Luisa, willkommen im Podcast.
Hi.
Stell dir vor, der Impfstoff ist gefunden und Corona ist vorbei. Es ist wieder Engtanz und wir treffen uns da. Ich habe nämlich gelesen, du liebst die Engtanz und ich bin da auch ganz gerne. Das heißt, gar nicht so unrealistisch. Wir würden uns da also treffen. Ich kenne dich nicht, weiß nicht, wer du bist und was du machst. Und würde dich fragen, was machst du denn so beruflich? Wie wäre da deine kurze Antwort?
Wenn mich das jemand fragt, sage ich immer, ich bin Unternehmerin. Ich habe ja einmal meinen Online-Shop mit Naturalu und dann bin ich natürlich auch auf Instagram unterwegs, gebe aber auch Workshops und berate ja Firmen oder auch Politiker und Politikerinnen. Und von daher denke ich immer so, Unternehmerin ist ein ganz guter Überbegriff.
Du bist letztes Jahr 30 geworden. Wenn du mal so zurückdenkst, als du 18 warst und da hätte dir jemand gesagt, du machst genau das, du bist Unternehmerin, du bist auf Instagram aktiv, du hast einen Online-Shop, du berätst Politiker oder Unternehmer oder Unternehmerin zu Nachhaltigkeitsthemen. Hättest du dir das vorstellen können? Also hättest du das realistisch gefunden, wenn jemand gesagt hätte, so ist dein Leben in 12 Jahren?
Ja, schon ein bisschen, weil das auch so ein bisschen ja das widerspiegelt, was ich eigentlich so mein ganzes Leben lang bisher so gemacht habe, beziehungsweise wie ich so drauf war. Und es war schon immer so, ich wollte gern selbstständig und eigenständig Dinge machen und war immer voll interessiert daran, immer neue Dinge auszuprobieren und so Herausforderungen anzunehmen. Und Deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, dass so ein Bürojob eigentlich nichts für mich ist.
Als Kind oder als Jugendliche, welche Jobs standen da so hoch im Kurs, als du darüber nachgedacht hast, welchen Beruf du später mal machen möchtest?
Oh, ich wollte immer Animateurin werden, tatsächlich.
Im Urlaubsclub?
Ja, genau. Ja, ich war früher immer ganz oft mit meinen Eltern im Robinson-Club und ich fand es immer so geil, wie die Animation da abgelaufen ist und wie die Leute, die da gearbeitet haben, so die Menschen probiert haben, zu motivieren und irgendwie da ein bisschen Spaß zu machen. Und ja, da hatte ich auch Bock drauf. Also ich wollte auch tatsächlich Animateurin werden.
Wenn du jetzt so zurückblickst und nochmal mit der 18-jährigen Lou reden könntest, welchen Rat würdest du dir geben, jetzt wo du schon ein paar Jahre weiter bist?
Gar keinen, weil ich finde, dass ich alles, was ich durchgemacht habe und wie ich es gemacht habe, bringt ein Jahr was bei. Und ich finde es immer schwierig, was sagt man so seinem späteren Ich? Und ich finde, man muss dem gar nichts sagen, weil man ja irgendwie alles aus einem bestimmten Grund gemacht hat und wahrscheinlich auch aus allem etwas gelernt hat.
In einer Folge von deinem Podcast, ich glaube, das war so Mitte April, also so zum Höhepunkt vielleicht auch der Corona-Krise und der ganzen Sorgen darum, da habe ich dir zugehört und da hast du so gesagt, dass du manchmal so Momente hattest, wo du dich ärgerst, in Anführungsstrichen nur Influencerin zu sein. Aber dabei hast du ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht und abgeschlossen, du hast in einem Fitnessstudio gearbeitet, du hast, wie du gerade schon erzählt hast, den Online-Shop, du hast ein Buch geschrieben und so weiter und so fort. Zählen diese ganzen anderen beruflichen Erfahrungen gar nicht so für dich oder woher kam dieser Impuls?
Ja, eigentlich musst du mich das nicht fragen, sondern die Medien und alle, die auf mich schauen, weil da zählt es nicht. Sobald du eine Influencerin bist, wirst du halt auch abgestempelt und unter Influencerin irgendwie kategorisiert und dann ist egal, was du für eine Ausbildung hast und oft auch egal, ob du noch andere Sachen machst, dann bist du diejenige, die im Internet Werbung macht. So. Und der Beruf als Influencerin oder Influencer ist halt immer negativ behaftet und deswegen wird das natürlich auch auf mich zurück so ein bisschen gespiegelt und so wird mit mir dann vielleicht auch oft umgegangen oder so geredet und ja, deswegen nervt das natürlich irgendwann und auch ich war mal eine Zeit lang halt davon genervt, immer nur als Influencerin halt wahrgenommen zu werden.
Hast du es denn aber zum gewissen Maße auch so internalisiert, weil du weißt ja, dass dein Alltag vielleicht ganz anders ist, aber ne, also wenn du sozusagen, nimmst du diese Kritik dann auch an?
Ja, ich finde, das ist ja nicht mal Kritik, weil wie sollen die Leute Kritik an etwas üben, von dem sie eigentlich gar nicht richtig Bescheid wissen, weil wie du schon sagst, die meisten sind ja gar nicht in meinem Alltag wirklich dabei. Die wissen ja gar nicht, was ich mache und wie das hier aussieht oder, also die stellen sich ja vor oft, dass ich Däumchen drehe und dann mal eine Kooperation habe und etwas in die Kamera halte und ansonsten nicht so viel mache. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich, gerade ich mit meinen Themen Politik und Nachhaltigkeit bin eigentlich so den ganzen Tag super eingespannt. So mit Interviews, Recherche, Artikel vorbereiten und. Also ich fühle mich manchmal selber wie eine kleine Redaktion und von daher ist mir das eigentlich inzwischen total egal, was andere dazu sagen. Ich habe bald nochmal ein Format mit einem Fernsehsender, der tatsächlich meinen Alltag so ein bisschen mitnimmt und da hoffe ich, dass man einfach nochmal deutlicher sehen kann, was denn jetzt so meine Aufgaben sind und was ich eigentlich den ganzen Tag mache.
Ja, darüber sprechen wir später auch noch ein bisschen mehr, weil mich das auch interessiert, dann so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Aber ich will noch mal ein bisschen bei dem Thema bleiben, dass man ja manchmal auch mit seinem Job hadert. Also glaube ich, jeder gerade in unserem Alter, in dieser Lebensphase, aber auch immer wieder zwischendurch, denkt man sich so, ja, ist es jetzt so das Richtige? Macht mir das Spaß? Ist es wirklich meine Berufung? Was sind so die Momente, wo du mal diese Gedanken hast und so denkst so, ah, also ich weiß nicht, ob das wirklich der Job ist, den ich jetzt noch x Jahre weitermachen will?
Also das habe ich natürlich immer mal und ich glaube, das ist auch relativ normal. Ne? Ich glaube, das hat jeder Mensch in seinem Leben bestimmt an einigen Punkten mal, dass man drüber nachdenkt, will man das jetzt noch? Es gehört natürlich auch dazu, dass man sich immer weiterentwickelt im Leben oder also das macht man ja halt und dann denkt man da vielleicht auch drüber nach und das mache ich auch. Aber letztendlich bin ich dann eher so, dass ich die Dinge so nehme, wie sie kommen und immer voll darauf vertraue, dass ich halt hier in Deutschland das Privileg habe, immer Arbeit zu finden und immer irgendwie Geld zu verdienen. Und weil Geld mir an sich gar nicht so wichtig ist und ich damit irgendwie meine Miete bezahlen muss und vielleicht auch noch mit meinen Freunden mal ein schönes Wochenende machen kann, verspüre ich da nicht diesen Druck, dass ich da irgendwie den besten Job der Welt haben muss, was das Geld finanziell angeht.
Und wenn du dir so ein anderes Standbein aufbauen müsstest, weißt du, welches das sein könnte? Oder gibt es da so Träume, wo du sagst, ach, eigentlich so in einem anderen Leben oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt würde ich nochmal diesen oder jenen Job machen oder ausprobieren wollen?
Na, ich würde gerne mehr in die Moderation gehen. Vielleicht wäre das sowas, was ich in Zukunft mehr fokussiere und dann schaue, dass ich da irgendwie nochmal Fuß fassen kann.
Der Influencer-Job ist ja auch extrem öffentlich, ne? Also wie du eben gesagt hast, zum einen blicken viele Medien auf dich, aber auch so die Erfolgskriterien, wenn man die nur ganz stumpf, sag ich mal, an Followerzahlen und so weiter misst, das können ja alle immer live mitverfolgen. Wie gehst du mit diesem Druck um oder bist du da manchmal auch neidisch vielleicht auf Leute, die einen, in Anführungsstrichen, normaleren Job haben, wo jetzt nicht jeder irgendwie täglich zugucken kann, was sie machen und wie gut oder nicht so gut es gerade läuft?
Nee, das nicht, weil ich habe mir ja auch ich habe mir das ja ausgesucht, so öffentlich zu sein, ne? Und ich weiß ja, was das bedeutet. Natürlich gibt's auch Situationen, wo ich dann auch mal genervt davon bin. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn mit meinem Ex-Freund, als ich mit dem auseinandergekommen bin, dann ist natürlich doof, darüber dann irgendwie auch zu reden, weil ich ja so öffentlich bin und weil natürlich vorher jeder meinen Ex-Freund gesehen hat, muss ich dann ja auch irgendwann erklären, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin oder dass ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Und so eine Situation sind dann manchmal emotional ein bisschen nervig irgendwo, dann darüber nochmal vielleicht öffentlich zu sprechen. Aber das ist ja das, was ich eigentlich seit, weiß ich nicht, 2013 hier auf Instagram mache. Und deswegen gehört es auch zu mir. Und ja, von daher würde ich mir das gar nicht anders wünschen. Das ist so für mich total normal, ehrlicherweise.
2013 hast du gerade schon gesagt, hast du angefangen mit Instagram. Damit warst du ja eine der ersten Influencerinnen damals noch mit dem Fitness-Thema. Das finde ich so rückblickend total mutig, irgendeinen Job anzufangen, den es eigentlich als Berufsbild so noch gar nicht gibt, wo vielleicht auch das Umfeld, die Eltern und die Freunde so sind, so keine Ahnung, was du da machst, noch nie gehört. Gibt es aber umgekehrt auch vielleicht früher oder später eine berufliche Entscheidung, die du vor allen Dingen getroffen hast, um anderen zu gefallen oder um so dem Konformitätsdrang nachzukommen?
Boah, gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich mache mir immer nicht so viel inzwischen daraus, was andere über mich sagen. Also was heißt andere? Also was meine Freunde und meine Familie sagen, das ist mir wirklich wichtig und das nehme ich mir auch voll zu Herzen. Aber wenn jetzt irgendwelche anderen Menschen mir irgendwas erzählen, dann siebe ich eigentlich total schnell aus, ob das jetzt für mich irgendwie einen Mehrwert hat oder nicht. Und von daher, also salopp gesagt, ist mir das total Latte, was andere über mich denken. Und den Job aussuchen, um anderen zu gefallen oder irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, habe ich so auch noch nie tatsächlich gemacht. Also ich habe ja auch damals den Job bei meinem Papa im Büro gekündigt und der hätte ja auch total sauer auf mich sein können. Das war mir aber egal, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich möchte nochmal was anderes ausprobieren.
Was war das für ein Job bei deinem Vater? Da war das auch, als du als Bürokommunikationskauffrau gearbeitet hast?
Genau, ich habe für ihn das Büro geschmissen und war mit ihm auch immer auf Baustellen unterwegs, habe da Wechselrichter montiert, Photovoltaikanlagen mit aufs Dach gepackt. Also ich habe so eigentlich alles gemacht und das war so ein Tochter-Papa-Ding irgendwie. Aber da hatte ich halt irgendwann auch keinen Bock mehr drauf und ja, da hatte ich auch Angst davor, ihm das zu sagen, aber andererseits dachte ich, ey, ich bin ja auch seine Tochter und ich möchte mich halt nochmal weiterentwickeln und selbst da war es mir dann letztendlich relativ egal, was er sagen würde, so, aber er hat das total akzeptiert und das war alles gut.
Ist es eine Typfrage oder hast du das irgendwo gelernt, dass du da auch so ein bisschen dickes Fell hast und dir das egal ist, was andere denken zu den Entscheidungen?
Nee, ich glaube, das muss man lernen, weil das war mir eine Zeit lang auf jeden Fall nicht egal. Also ganz früher wollte ich von jedem gemocht werden und wollte, dass jeder positiv über mich denkt und mich mag. Und das hat sich total geändert. Also mir ist es inzwischen wirklich egal, weißt du? Also es ist manchmal so, dass Leute jetzt zum Beispiel, weil wir gerade in einem Podcast reden, manche Leute finden, dass ich mich total unfreundlich in einem Podcast anhöre und andere finden wieder, dass ich total freundlich bin. Und wenn ich mir jetzt so viel daraus machen würde, dass es Menschen gibt, die mich unfreundlich finden, weil sie mir zuhören, dann das würde ja total mein Leben beeinträchtigen und ich würde da ja nur noch drüber nachdenken und voll verunsichert sein, wie ich mich wie, wo gebe, verhalte oder spreche, weißt du? Und deswegen sollte man sowas auf jeden Fall nicht so nah an sich ranlassen.
Du hast ja schon mal eine sehr krasse, einschneidende Situation auch in den 20ern gehabt, als du deine Herz-OP hattest. Und ausgelöst davon und auch sicherlich noch von ein paar anderen Sachen, hast du ja auch beruflich dich nochmal umorientiert, dass du andere Themen auch auf deinem Kanal behandelt hast und so weiter. Was hat dir diese OP noch über die Lehrjahre oder wie man vielleicht sein Leben verbringen sollte oder über die Berufswahl gelehrt?
Über die Berufswahl jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel, sondern eher nochmal so achtsamer generell mit seinem Leben umzugehen und das zu machen, was einem Spaß macht. Das kann man natürlich dann auch auf den Beruf ummünzen, aber in erster Linie habe ich durch die OP gelernt, wieder zu mir zu finden oder überhaupt mal ein bisschen mehr zu mir zu finden und ja, irgendwie so ein bisschen dankbarer auch für Dinge zu sein. Und das war so der Output, der nach der OP da rausgekommen ist.
Und konnte das auch noch länger anhalten oder war das so ein direkter Effekt nach der OP und dann findet man sich aber ein paar Wochen später oder Monate später wieder total im Alltag wieder und vergisst diesen Achtsamkeits- oder Dankbarkeitsgedanken auch schnell wieder?
Teils, würde ich sagen. Also es ist ja normal, dass man so in seinen normalen Alltag wieder zurückgeht, ne? Und dass dann irgendwann auch die OP so ein bisschen vergessen ist. Aber ich gucke ja jeden Tag in den Spiegel und sehe halt auch jeden Tag meine Narbe und das hört sich immer so kitschig an, aber dadurch vergesse ich das ja auch nicht so. Also die ist da und irgendwo selbstverständlich, aber irgendwo auch nicht. Und deswegen probiere ich mich schon oft nochmal daran zu erinnern und mich da nochmal selbst auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Aber es ist ja genauso menschlich, dass man das auch an manchen Tagen vergisst irgendwie. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Ich glaube, so ein gesundes Mittelding ist genau das Richtige.
Du hast ja früher auch sehr viel Sport gemacht, weil du auch Fitnessbloggerin warst und hast dann eben diesen Themenwechsel, den ich eben schon angesprochen habe, zu Politik und Nachhaltigkeit mehr vollzogen. Wie war das eigentlich mit deiner Community? Hast du eine Idee davon, wie viel sich deine Community ausgetauscht hat oder wie viele auch diesen Wechsel mit dir mitgemacht haben und mit dir da sozusagen weiter den Schritt gegangen sind?
Ich finde es mal ganz wichtig zu sagen, dass es kein Wechsel war, sondern und auch nicht so in Schubladen denken, sondern eher eine Weiterentwicklung, weil also jeder Mensch entwickelt sich ja im Leben mal weiter oder hat andere Interessen und so war das einfach bei mir auch, dass ich von Sport über Selbstliebe, über Nachhaltigkeit zur Politik und das hat für mich auch irgendwie diese Entwicklung halt total Sinn gemacht und für viele meiner Followerinnen und Follower halt auch, die mir dann geschrieben haben, ja Lu, ich finde das total interessant, ich kann das total nachempfinden, bei mir ist das auch so und von daher bin ich, glaube ich, für viele eher wie so eine digitale Schwester und die haben dann Bock darauf, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich auch auseinandersetze.
Das heißt, du glaubst, die Mehrheit ist mitgekommen? Weil die sich
Glaube ich nicht nur. Genau, glaube ich nicht nur. Also von den Zahlen her weiß ich das auch. Also dass da viele mitgekommen sind und nicht weggegangen sind.
Als du noch im Fitnessbereich gearbeitet hast, hast du ja unglaublich viel Geld verdient. Irgendwie, ich habe mal 20.000 bis 25.000 Euro im Monat also als Hausnummer gesehen. Das ist super viel. Fandest du das damals angemessen?
Ja, ich finde es jetzt auch immer noch angemessen. Also ich finde es nicht in Ordnung. Also es gibt Jobs, da verdient man einfach schneller leichtes Geld und andere in anderen Jobs halt nicht. Und manche haben Glück, in so einem Job zu sein, manche nicht. Manchmal hat das was mit Können zu tun, manchmal nicht. Da spielt er voll oft dieser Neidfaktor rein. So von, also deswegen. Ich kann verstehen, wenn viele das nicht angemessen finden, so viel Geld zu bekommen für Werbung, ja. Aber ich habe halt gelernt, dass das halt einfach so ist. Und Zeitungen, Magazine, Fernsehsender, die bekommen auch alle einen Arsch voll Geld dafür, dass sie da Werbung machen. Und irgendwie war ich dann auch in dieser Branche drin. Und rückblickend würde ich es auch nicht anders machen. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder oder jede, die Möglichkeit hätten, die würden das wahrscheinlich auch so umsetzen, wie ich das getan habe. Von daher bin ich eher dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, zu dem Zeitpunkt einfach so viel Geld verdienen zu dürfen.
Ja, das ist ja auch eine Frage des Marktwerts, ne? In welchen Branchen verdient man wie viel Geld? Was du aber ja jetzt dann vielleicht,
Und man muss ja nochmal, sorry Luisa, ich muss dir nochmal dazwischen quatschen, weil es auch ganz oft, also es war ganz oft der Fall, dass man dann diese 25.000 Euro hört oder eine Summe und dann denken die Leute immer, so als Selbstständige, dass diese 25.000 Euro auf meinem Konto dann sind und dass ich das dann habe, um es auszugeben. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass von diesen 25.000 Euro ungefähr die Hälfte schon mal weggeballert wird ans Finanzamt, an meine Versicherungen. Also das ist dann immer noch eine Menge Geld, aber man muss immer noch mal klarstellen, 25.000 Euro ist nicht der reine Gewinn, den ich dann letztendlich habe, um damit das auszugeben oder mir an die Seite zu legen.
Ja, genau. Also es ist kein Nettolohn und als Selbstständiger hast du natürlich noch Gewerbesteuer und andere Geschichten, die man jetzt...
Genau, das ist mir nur mal wichtig, nochmal zu sagen, ja, weil das immer voll oft tatsächlich so ein bisschen in die falsche Schublade dann eingeordnet wird.
Trotzdem ist es ja viel Geld und es gibt eben diese Unterschiede zwischen unterschiedlichen Branchen und Berufen und so weiter, was du ja jetzt zum gewissen Maße auch spürst, weil die Themen, die du jetzt bearbeitest, vielleicht mit nicht mehr so viel Marktwert verbunden sind. Kannst du uns da irgend so eine Hausnummer von geben, mit was das vergleichbar ist? Also ist es prozentual vielleicht so viel ungefähr von dem, was du vorher verdient hast, oder ist es vergleichbar mit einem Job als Angestellte in einem Unternehmen oder so, dass man so ein bisschen so eine Idee hat, wie groß dieser Sprung dann auch für dich war?
Oh nee, finde ich voll schwierig tatsächlich. Also es war auf jeden Fall erstmal, es gab Monate, da war es halt richtig wenig. Also wenig ist halt auch wieder relativ viel weniger Geld als das, was ich verdient hatte. Dann sind aber auch mal zwei Monate, in denen dann schon zwei oder drei Anfragen da sind, wo ich ein bisschen mehr Geld wieder verdiene. Jetzt habe ich aber auch noch eine feste Angestellte bei mir, also eine feste Mitarbeiterin bei mir. Ich habe noch eine freie Mitarbeiterin, die ich im Monat bezahle. Also da kommen halt auch noch mal Sachen dazu, die sich einfach verändert haben. Von daher, ja, gleicht sich das dann so ein bisschen wahrscheinlich wieder aus.
In den Phasen, wo du mal weniger Geld verdient hast, welcher Verzicht war dir da am schwersten, was dann vielleicht nicht mehr so einfach ging?
Den gab es eigentlich nicht, weil ich auch währenddessen ich viel Geld verdient habe, nie so einen mega krassen Lifestyle irgendwie hatte. Also das Geld habe ich ja gespart und das ist ja dann alles in meinen Online-Shop reingegangen so. Also das war auch ganz gut. Ich habe das ja nicht aus dem Fenster rausgehauen. Von daher lebe ich jetzt eigentlich nicht anders als damals, würde ich sagen. Ich hatte nur jetzt nicht die Möglichkeit, das Geld für Kameramänner oder Journalistinnen, die mir vielleicht bei meiner Recherche für politische Themen helfen, das dafür auszugeben, dass ich die bezahlen kann. Vielleicht ist eher das so ein bisschen das, was mich gestört hat.
Diese Entscheidung, welchen Job mache ich und ist der mehr oder weniger bezahlt, aber vielleicht dafür ein bisschen sinnvoller oder hat ein bisschen mehr Impact, die treffen die meisten von uns ja irgendwie, weiß ich nicht, alle paar Jahre mal, wenn halt ein Berufswechsel ansteht. Du hast das jetzt zum gewissen Maße, könnte ich mir vorstellen, jeden Tag, weil du bei jeder Kooperation abwägen musst, möchte ich das machen, ist es das Geld wert, stehe ich dahinter. Da frage ich mich so ein bisschen, muss man sich diesen moralischen Anspruch oder ne, dass man sich halt wirklich auch so aussuchen kann, auch zum gewissen Maße leisten können. Also um in meiner Analogie zu bleiben, es kann vielleicht auch nicht jeder in einer NGO zu einem Hungerlohn arbeiten, wenn man jetzt vielleicht als alleinerziehende Kinder unterhalten muss. Da hat man einfach nicht so diese Freiheit in der Auswahl. Ist es bei dir, bei den Kooperationen und wie du die auswählst, vergleichbar?
Boah, gute Frage und auch schwierige Frage, aber schon irgendwo, ja, irgendwo auf jeden Fall vergleichbar. Ich habe halt jetzt Verantwortung für noch eine Mitarbeiterin, so, also eine feste Mitarbeiterin, der ich quasi unterschrieben habe, hey, ich sorge auch für dich und du kriegst monatlich auch dein Gehalt. Von daher steht das eigentlich für mich im Fokus. So, wenn ich jetzt mal im Monat kein Geld verdienen würde und keine Mitarbeiterin oder keine krass laufenden Kosten hätte, dann wäre das fein für mich so. Dann würde mir bestimmt meine Freundin oder mein Papa helfen oder ich hätte auch ein bisschen Geld zurück zur Seite gelegt. Aber da ich halt einfach Verantwortung trage, muss irgendwie das Geld auch reinkommen. Und natürlich ist es da schwer, dann auch oft mal gute Angebote, die aber eher ins Greenwashing gehen oder halt einfach für mich ethisch nicht vertretbar sind, die dann halt abzusagen. Das ist dann manchmal schon noch so im Hinterkopf, dass man sich denkt, oh wow, das war jetzt eine krasse Summe an Geld, die hätte ich bekommen. Aber umso geiler ist es dann eigentlich, oder also ich finde es immer umso geiler, danach sagen zu können, ja, hast du aber nicht gemacht, weil es einfach nicht das Richtige so und spielt dann einfach so auch, denke ich mal, auf mein Karma-Konto ein, weil ich glaube, dass das dann halt auch irgendwie ein Feedback an Firmen halt zurückspiegelt, wenn man dann halt als Influencerin sagt, ja, nee, mache ich nicht, weil das ist scheiß, was ihr da habt.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass vielleicht so der Alltag, wie man den sich vorstellt als Influencer oder Influencerin, ganz anders ist aus deiner Sicht. Wenn ich jetzt so Zugriff zu deinem Google oder Outlook oder was auch immer du für einen Kalender benutzt hätte, wie sehe der aus? Wie muss ich mir so einen typischen Tag bei dir vorstellen?
Ja, also meine Termine mache ich nicht mehr selber, die macht komplett meine Mitarbeiterin, was ganz gut ist, weil die das besser immer im Blick hat, weil ich ja eher die Kreative dann bin. Aber der sieht so aus, dass ich morgens um 6 aufstehe, dann mache ich erstmal Sport, dann frühstücke ich schnell, dann habe ich um 8 Uhr jeden Morgen ein Meeting mit meiner Mitarbeiterin, dann und dann geht's eigentlich los mit Terminen, also entweder Podcast-Aufnahmen wie diese hier, Interviews, Blogartikel schreiben für irgendwelche Formate, die mich anfragen, Bilder vorbereiten, IGTV-Videos aufnehmen, Dinge recherchieren für eine neue Podcast-Folge, weil ich ja auch meinen eigenen Podcast noch habe. Also ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich tagsüber mache.
Und wer gehört alles zu deinem Team dazu? Also du hast schon gesagt, du hast deine feste Mitarbeiterin und dann hast du noch freie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dir zum Beispiel bei Recherchen helfen.
Genau, also wenn ich mal irgendwie ein sehr komplexes Thema habe oder merke, okay, das schaffe ich einfach nicht, zeitlich das selbst alles zu recherchieren oder da nochmal zu hinterfragen, dann habe ich eine freie Mitarbeiterin, da kann ich Bescheid sagen und die sagt dann, okay, du mach ich und dann schreibt die mir dann einfach eine Rechnung danach.
Du arbeitest ja somit auch schon echt quasi journalistisch, ne? Du hast ja auch irgendwie Insta-Lives mit der SPD-Chefin oder das ist jetzt Toni Hofreiter im Podcast oder so. Also es kommt ja sehr nah, sag ich mal, an klassischen Journalismus ran. Inwiefern versuchst du auch so diese journalistischen Standards einzuhalten? Also, keine Ahnung, sowas wie Vier-Augen-Prinzip oder dass man immer zwei Quellen für alles braucht und so. Wie gehst du damit um?
Ja, genauso wie du es gesagt hast, probiere ich das auch, aber es ist halt für mich voll schwierig, so ganz journalistisch unterwegs zu sein, weil eine Journalistin oder ein Journalist ist entweder irgendwo angestellt oder er arbeitet frei, dass er für das, was er macht, halt Geld bekommt. So. Und ich mache das alles, ohne dafür Geld zu bekommen. Also ich mache das ja, damit die Leute einfach da irgendwie Zugriff drauf haben. So, ich kriege dafür kein Geld. Und das ist dann manchmal schon schwierig, weil ich ja irgendwie nebenbei auch noch damit Geld verdienen muss. Und das macht die Sache manchmal nicht einfacher.
Was von den Sachen, die man in deinem Job als Influencerin und Unternehmerin braucht, kannst du noch nicht gut und willst du noch besser lernen?
YouTube-Videos schneiden. Ich kann ganz schlecht YouTube-Videos schneiden. Das ist eine Katastrophe. Ich habe mich da irgendwie nie richtig reingefuchst und das ist etwas, was ich noch lernen muss und ich muss besser mit meiner Fotokamera umgehen können. Ich habe eine tolle Kamera, aber die ist immer auf Automatik eingestellt, weil ich alles andere nicht hinbekomme, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe.
So, das also wären so zwei Sachen.
Richtig, genau. Ja, sowas bräuchte ich mal.
Was würdest du sagen, wie hat sich dein persönlicher Umgang mit Social Media in den letzten 7 Jahren verändert? Also wie konsumierst du auch Social Media? Du hast eingangs gesagt, du hast zum Beispiel jetzt keinen Lieblings-Instagram-Account oder so, aber nutzt du die Plattform auch noch wirklich, um selber zu konsumieren oder hast du nach deinem Tag Instagram und Interaktion mit deiner Community auf deinem Kanal eigentlich auch schon die Schnauze voll?
Ja, tatsächlich schon. Also ich konsumiere tatsächlich gar nicht mehr großartig. Also ich scroll vielleicht mal noch so durch Instagram, aber ich nutze es nicht mehr so, dass ich irgendwie meine Accounts habe, die ich jeden Tag abchecke, weil es einfach schon auf meinem Account immer so viel los ist und so viel Kommunikation, die da stattfindet, dass mir das sonst einfach zu viel wird und ich total froh bin, wenn ich dann abends mal mich mit meinen Freunden treffen kann oder wirklich Zeit habe, nochmal die Zeitung zu lesen oder mal die Tagesschau zu gucken und so, und das ist mir irgendwie viel mehr wert, als dann die ganze Zeit auf Instagram abzuhängen.
Hast du als Influencerin eigentlich eine Work-Life-Balance, weil Teil deines Berufs ist ja auch dein Leben darzustellen, also und deinen Alltag darzustellen. Also wie kannst du abschalten?
Ja, indem ich das selbst entscheide, wann ich abschalte. Ne? Also es gibt ja Tage, an denen poste ich zum Beispiel gar nichts oder habe dann auch keine Story oder ich will jetzt mit meinen Mädels ein bisschen in den Urlaub, also irgendwo an die See fahren und habe dann halt schon koordiniert, dass da dann keine Kooperationen stattfinden, so dass ich da dann einfach mal abschalten kann. Also das kann ich mir ja selber so einteilen und auch selbst entscheiden und das mache ich dann auch.
Wann warst du das letzte Mal wirklich so mehrere Tage offline? War das dann auch im letzten Urlaub?
Gute Frage. Ja, und mein Urlaub hat doch keiner mitbekommen. Also ich habe mit meinem damaligen Freund eine Woche abgeschaltet und Urlaub gemacht und es hat niemand mitbekommen.
Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, also sag ich mal auf die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, seit man so angefangen hat zu arbeiten, was war dein highest high und was war dein lowest low?
Mein lowest low? Ja, vielleicht, wenn ich mal so einen Shitstorm in meinem Beruf jetzt hatte, das war dann vielleicht mal sowas, da habe ich gefühlt, okay, ich fühle mich so, als wäre ich ganz weit jetzt unten, aber letztendlich war das etwas, aus dem ich halt voll gestärkt raus bin, aber so ein highest high gibt es eigentlich bei mir gar nicht, weil ich viele Sachen habe, über die ich mich dann freue, aber irgendwie nicht so richtig freuen kann, weil ich denke, es geht doch immer noch besser. So, keine Ahnung. Also die Frage kann ich dir voll schlecht beantworten.
Wenn du eine Sache an deinem Job ändern könntest, hättest du dann lieber mehr Freizeit, mehr Sinn oder mehr Geld?
Noch mehr Sinn.
Würdest du deinen Kindern, wenn du später irgendwann mal vielleicht Kinder haben würdest, würdest du denen empfehlen, Influencerin zu werden?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich glaube, dass jeder, der jetzt Influencerin oder Influencer werden will, es nicht mehr aus dem Grund macht, weil man irgendwie eine Message hat oder ein Thema, sondern weil man Kohle damit verdienen will. Und das ist der falsche Ansatz. Wir, und damit meine ich so die erste Generation der Influencer, haben ja damit angefangen, weil wir damals noch gar nicht wussten, dass man damit Geld verdienen kann, sondern wir einfach auf Instagram coolen Content erstellen wollten und Leute zum Sport motivieren wollten oder über Fair Fashion geredet haben, schon damals. Und ja, da hat man das aus einem anderen Grund gemacht. Da war die Intention eine andere. Und dann kam erst irgendwann das Geld dazu. Und ich glaube, jeder, der jetzt anfängt damit, ich würde davon abraten. Außer man hat wirklich ein cooles Konzept und macht es wirklich nicht des Geldes wegen, sondern weil man wirklich Leute erreichen will mit einem bestimmten Thema. Aber es gibt inzwischen einfach zu viele 0815 Beauty-Fashion-Accounts. Und ich glaube, das reicht und das ist überfüllt und da muss man nicht noch Influencerin oder Influencer werden, sich dann bestenfalls noch irgendwie Follower kaufen oder Likes oder Kommentare, was man halt allgegenwärtig halt super oft sieht.
Was glaubst du, wie wird sich für dich in den nächsten 5 Jahren dein Job verändern? Also du hast ja gerade schon gesagt, es kommen einfach viel mehr Leute dazu, es wird irgendwie inflationärer. Was heißt das für dich und deinen Alltag im Job?
Ja, eigentlich gar nichts. Also ich mache weiter wie bisher, weil ich glaube, dass der Content, den ich da liefere, einfach Mehrwert bietet und ich damit raussteche, weil ich eben nicht so 0815 bin. Und von daher mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber, weil niemand das so umsetzen wird wie ich, weil ich halt ich bin und das authentisch mache. Und es gibt auch natürlich andere, die das authentisch machen. Das soll gar nicht das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen. Aber ich für mich muss mir, glaube ich, keine Gedanken machen, wenn ich so weitermache wie bisher.
Wenn aber jetzt trotzdem aus irgendeinem Grund Instagram ist morgen tot und du musst jetzt nochmal was anderes machen, könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwo angestellt auch zu arbeiten?
Könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwann vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht im Bundestag zu arbeiten oder für eine Bundestagsabgeordnete oder so. Und dann wäre ich ja auch angestellt. Also ich würde niemals nie sagen, aber im Moment fühle ich es auf jeden Fall nicht.
Wenn du weißt, dass Politik ja ein ziemlich großer Hebel ist und du gerade auch schon gesagt hast, okay, vielleicht als Mitarbeiterin kannst du dir das vorstellen, kannst du dir auch vorstellen, selber mal zu kandidieren?
Nee, im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Kannst du mich in 5 Jahren nochmal fragen, aber im Moment ist das so voll weit weg.
Was hält dich gerade davon ab oder was schreckt dich davon ab?
Nee, abschrecken nicht, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mich noch intensiver mit politischen Themen und Sachverhalten auseinanderzusetzen. Und ich finde, man muss schon ein bisschen Ahnung auf jeden Fall haben. Und ich bin lieber die dann in den verschiedenen Parteien unterwegs ist und nachfragt und nicht einer Partei im Moment halt beitreten möchte.
Hast du ein berufliches Vorbild?
Nee, auch nicht. Also mein Papa zum Teil war es halt immer oder ist es natürlich auch noch, weil der sich immer so mega selbst neu erfunden hat, wenn es irgendwie mal nicht so lief und halt auch so der Meinung ist, man kann halt immer Arbeit finden und Geld verdienen und ja, deswegen war er immer so ein bisschen mein Vorbild, was das Thema angeht.
Weiß er das, dass du ihn so als Vorbild siehst?
Ja, das weiß er.
Richtung Ende des Podcasts stelle ich all meinen Gästen die 2 gleichen Fragen und die erste Frage ist, was war der beste Karriererat, den du jemals bekommen hast?
Boah.
Kommt der auch vom Papa vielleicht?
Nee, meine beste Freundin hat mir mal, als ich schon Influencerin war, gesagt, Luisa, darfst nicht immer so ganz impulsiv sein, wenn du Fragen bekommst oder auf etwas antworten sollst oder eine E-Mail reinkommt, dann denk immer noch mal erstmal 3 Stunden länger drüber nach und lass es erstmal sacken und antworte erst dann, weil manchmal war ich so ein bisschen zu impulsiv. Also das war ein sehr guter Rat, den ich inzwischen auch so einhalte.
Was war der schlechteste Rat?
Den schlechtesten gab es bisher noch nicht tatsächlich. Also irgendwie, nee, gab es nicht.
Ganz zum Schluss stelle ich noch 3 Fragen, die nicht von mir kommen. Das sind geklaute Fragen. Die erste Frage kommt von Marcel Proust aus dessen Fragebogen und die lautet: Was wäre für dich das größte Unglück?
Wenn meiner Familie oder meinen Freunden etwas zustößt.
Eine zweite Frage kommt von einem Journalisten, der heißt Sven Michaelsen, und die lautet: Spiegeln deine Träume, Wünsche oder Ängste wider?
Ja, auf jeden Fall.
Beides?
Also Träume, wir reden gerade davon, dass wenn ich schlafe, das träumen?
Ja, ich glaube, man kann es so oder so sehen. Also ich denke dabei immer eher an die Träume sozusagen in der Zukunft. So sind die vielleicht eher davon geleitet, wovor ich Angst habe oder was ich gerne hätte. Aber ich finde es auch spannend, darüber nachzudenken, wie du es wohl gerade hattest, wovon man nachts träumt. Also ob die da auch Ängste und Wünsche widerspiegeln.
Ja, ich habe Verlustängste und das spiegelt sich manchmal in meinen Träumen auf jeden Fall. Also wenn ich schlafe halt wieder und da würde ich jetzt sagen, ja, auf jeden Fall.
Die letzte Frage ist eine der Profilfragen von Bumble und die lautet: Wenn du dich dieses Wochenende irgendwohin teleportieren könntest, wohin würdest du gerne wollen?
Wenn ich dieses Wochenende mich irgendwohin teleportieren könnte, dann würde ich tatsächlich gerne jetzt in Norwegen irgendwo in einem Fjord chillen und einfach nur auf die Natur gucken.
Klingt gut. Allerletzte Frage. Wenn du ein Feature auf Instagram abschaffen oder ein neues Feature hinzufügen könntest, welches wäre das und warum?
Ich würde gerne für die IGTV-Videos irgendwie eine Suchfunktion haben, sowas wie eine Google-Suchmaschine nur für IGTV, dass ich da halt, wenn ich über ein bestimmtes Thema etwas wissen möchte, dass ich da suchen kann und dann auch die IGTV-Videos finde.
Sehr gut. Also wenn hier gerade irgendein Instagram-Programmierer zufällig zuhört, wissen wir, was genau es braucht.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit, Luisa. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, gerne. Ich danke dir und allen, die zugehört haben, noch weiterhin alles Gute und bleibt gesund.
Das war die Folge mit Luisa Dellert. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr diese Themen Social Media, Journalismus auf Social Media spannend findet, dann hört auch mal in die Folge mit Claire Devlin rein. Sie ist Teil des Teams Mädelsabende auf Instagram und teilt in unserem Podcastgespräch ein bisschen ihren Weg dorthin, was für sie die Arbeit in Social Media ausmacht, was die Vor- und Nachteile sind und welchen Weg sie gewählt hat, um soziale Medien für sich und ihren Job zu nutzen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.